Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge.
Und dann sage ich, ja, und ich wollte, habe immer diesen Schiffen hinterher geguckt. Und dann sagt die, ach ja, dann hast du immer den Schiffen hinterher. Und dann wolltest du doch Kapitän werden. Dann sage ich, ja, dann wollte ich Kapitän werden. Und dann sagt sie, und jetzt heute spielst du ein Kommando. Also ich, ja, genau, das war so, als Kind schon so. Ich habe diese Geschichte, wie ich als Kind in Sylt am Hafen stehe und den Schiffen hinterher gucke und vorgestellt habe, dass ich Kommandant werden wollte, eigentlich in jedem Interview gedroppt. Mhm. Und ich würde sagen, 80% haben sie gedruckt. Mhm. Ich war auf Sylt, ich war am Hafen, habe ich den Schiffen hinterher geguckt? Maybe.
Ja, ja.
Habe ich gedacht, ich möchte Kommandant werden? Maybe. Aber das, und das passiert, diese Geschichte, die fällt dir vielleicht auch manchen spontan ein. Und es ist jetzt auch nicht so die Welt, die ich erzähle, aber sozusagen nur als kleines Beispiel. Und dann gehst du in ein Interview rein, merkst, jemand ist vielleicht langweilig oder auch nicht oder interessiert. Und dann musst du sozusagen in Schnelligkeit, weil du nicht diese Zeit hast, die wir jetzt hier haben, musst du Geschichten erzählen. Mhm. Und es geht um Geschichten erzählen. Und dann droppst du so eine Geschichte, zack, zack, zack. Die sind happy, weil es eine gute Geschichte ist. Kann sich jeder vorstellen, der kleine Junge, klar, der am Hafen steht und so weiter.
Ich war diesmal irgendwie aufgeregt und ich kann gar nicht so richtig sagen, warum, denn um von Clemens Berühmtheit eingeschüchtert zu sein, dafür wusste ich, wie schon letztes Jahr bei Mark Forster, eigentlich viel zu wenig über ihn. Vielleicht war es einfach, weil Clemens sich als Schauspieler in einem so ganz anderen Feld bewegt, als dem, das mir selbst vertraut ist. Aber wiederum genau deshalb war ich auch so gespannt darauf, ihm einfach mal eine Stunde lang Fragen stellen zu können. Eine Sache, die ich besonders schön fand, war, dass wir offen über die Geschichten sprachen, die wir anderen und uns selbst erzählen und darüber, wie Ideen zur Realität werden. Wir fingen aber ganz vorne an mit seiner Kindheit in Stuttgart und der bei ja fast all meinen Gästen eher problematischen Schulzeit. Mir ging es ja nicht anders. Er erzählte über seine Entscheidung, Schauspieler zu werden, auch wenn seine Eltern nicht gerade davon begeistert waren. Über die 6 Monate, die er im Kloster verbracht hat und die anschließende Zeit in Berlin, über das Theater und den Film und das Drehbuch, das er jetzt gerade schreibt. Wir sprachen aber auch über die Frage nach dem Talent, über seinen Job in einer Osho-Disco damals, über Religion, darüber, wie man sich auf Pressearbeit vorbereitet in einer Zeit, in der es scheinbar nur noch Gut und Böse gibt, und über seine Zusammenarbeit mit Dylan Moran, einem meiner Lieblingskomiker. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür, jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos direkt da, wo du gerade hörst. Und dann gibt es natürlich auch noch die Newsletter am Wochenende. 5 Tipps ohne den Hype, jeden Sonntagmorgen. 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link findest du in den Shownotes und auf der Website. Genauso wie auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo du mich dabei unterstützen kannst, diesen Podcast weiter zu produzieren. Jetzt aber viel Spaß mit Clemens Schick.
Eins, zwei.
Perfekt, eins auch. Das Lustige ist, wenn es so kalt ist in Berlin, dann erinnert mich das immer an das erste Mal, als ich in Berlin war. Das war tatsächlich noch vor der Wiedervereinigung. Das heißt, ich war so 6 oder 7 wahrscheinlich, das war so kurz davor. Und der Geruch von diesen Holzkaminen, das ist es, was mich immer dann an DDR erinnert.
Kohle.
Mhm. Mhm. Und du kommst aus Berlin?
Nein.
Sondern? Weil dann hast du ja gesagt, deine Oma ist so eine ganz alte Berliner Familie, oder?
Ja, aber der Krieg sozusagen hat da dann doch so einschneidend gewirkt, dass meine Mutter auch in Süddeutschland auch studiert hat unter anderem, mhm, und mein Vater dort kennengelernt hat Und ich deswegen in Stuttgart aufgewachsen bin.
Im wunderschönen Stuttgart. Wie lange warst du da dann noch?
Mehr oder weniger, sobald ich rennen konnte, habe ich da meine... Ich muss sagen, das klingt jetzt so ein bisschen spöttisch. Stuttgart war eigentlich eine gute Stadt, um aufzuwachsen, weil es gab eine S-Bahn, man hatte so eine Art 500.000 Einwohner, es war so ein Stadtgefühl. Es gab verschiedene Clubszenen und Barszenen. Nicht, dass ich die groß wahrgenommen hätte, aber sie gab's. Und dann habe ich 92 Abitur gemacht und war sofort weg. Musste erstmal weg. Also.
Ja, aber es reflektiert ja auch nicht immer direkt auf die Stadt, sondern ich glaube, das ist mehr so ein allgemeines Ding, dass viele halt einfach von dem Zuhause halt fliehen wollen. Weil zu Hause ist halt gewohnt, zu Hause ist langweilig, zu Hause ist doof. Und dann will man halt weg.
Ja, für mich war es zu eng. Also ich hab Sehnsucht nach, ich brauchte, obwohl die letzte Zeit, ich habe in einer Backwand-Disco gearbeitet. Sorba the Buddha hieß die Disco. Und es war toll.
Eine Bhagwan-Disco?
Ja. Yeah.
Bhagwan wie Osho.
Ja.
Okay, die hatten eine Disco.
Oh, die haben überall große Discos gehabt.
Im Ernst?
Oh ja.
Da habe ich noch nie von gehört.
Das ist nicht dein Ernst.
Nein, wirklich. Ich meine, ich kenne die ganzen Rolls-Royce-Eskapaden und so, aber ich wusste nicht, dass die bis zu Discos gehen dann.
Bis heute gibt es Discos und die sind alle zentral gelegen. Das war ja ein richtiges großes Unternehmen, die Bewegung.
Ja, ja.
Und die hatten Cafés und die hießen dann immer, keine Ahnung, Sorba the Buddha oder Osho oder whatever. Nee, und das war eine Disco mitten in Stuttgart.
Im
Schwabenzentrum.
Aber was ist das Konzept von dem ganzen Ding? Ich meine, gibt es da Alkohol dann?
Klar.
Gibt's auch alles. Weil ich meine, Osho war ja also etwas kontrovers, sagen wir mal, so insgesamt. Aber ich finde, da war ja schon irgendwie ein Kern, der in vielen wiedergespiegelt wird, also nicht komplett abgehoben oder so. Dann die Ausführung war etwas.
Wie so oft?
Kann man sich drüber streiten.
Wie so oft, oder? Also ja. Ich meine, der hat ganz tolle Sachen gesagt. Ich glaube, er war auch ein humoristischer Mensch. Klar, hat er auch wahrscheinlich eine Vollklatsche gehabt irgendwann, aber...
Das hat man, glaube ich, allein an seinem Sprachtempo gemerkt.
Aber erstmal würde ich jetzt erstmal so sagen, oh Gott, erstmal würde ich sagen, hat er niemanden schaden wollen.
Ja, und da gab es ja andere.
Wahrscheinlich schreien jetzt so ganz viele mit so einer Osho-Vergangenheit, die schreien es auf. Ja, weil sie so, das kann ich im Grunde genommen natürlich nicht richtig beurteilen. Aber ich habe in einer WG gewohnt mit Leuten, die in der Disco auch gearbeitet haben. Und ich kam aus einem sehr strengen Elternhaus. Ich war wahnsinnig schlecht in der Schule. Für mich war die Schule eigentlich wirklich immer so ein Überlebenskampf. Ich war jedes Jahr versetzungsgefährdet. Und es war immer so dieser Struggle, wie überlebt man in so einem System? Und im Grunde genommen aufzuwachsen, immer mit dem Wissen, man schafft das nicht, was von einem erwartet wird. So. Also das war hart. Also,
aber warum warst du so schlecht? Hast du dich nicht angestrengt? Oder? Weil ich meine, du bist ja nicht dumm.
Also ich habe eine Schreibschwäche gehabt. Mhm. Bei mir waren Diktate immer wirklich blutrot, wenn die zurückgekommen sind. Also das so. Ich habe in diesem System nicht funktioniert. Ich konnte das nicht. Und als ich begriffen habe, erahnt habe, um was es ging, war es einfach viel zu spät. Ich konnte sozusagen in meiner Matheprüfung, in Baden-Württemberg musste man zu der Zeit mündlich mindestens Mathe machen. Und da hat der Prüfer hat dann irgendwann gesagt, jetzt frage ich Sie was aus der 8. Klasse. Was ein Arsch. Der wusste ja auch, dass ich, also so, und selbst das konnte ich im Grunde genommen nicht beantworten.
Ja. Aber ich hatte auch, in manchen Fächern hatte ich ein Riesenproblem, zum Beispiel Chemie und Latein, weil das war halt einfach, wenn man da am Anfang nicht mitgekommen ist, hast du halt verschissen einfach, weil wenn dir die Grundlagen fehlen, du holst nicht 4 Jahre wieder auf.
Ja, und letztens habe ich so auf Instagram so einen lustigen Meme gesehen, wo jemand gezeigt wird, der so über so ein, wie heißen die Dinger, so ein Bock, nee, so
aus dem Turnen, diese. Ich glaube, es ist ein Bock, oder?
Das mit dem Griff drüber springt. Und dann stand so drunter die Frage, auf was sollte das uns nochmal vorbereiten im Leben? Gut, kann man schon verstehen, aber
Ja, aber das habe ich gestern war ich ja bei Götz, hatte ich ja eben erzählt, und da hatten wir es auch von solchen Sachen. Du gehst halt aus dem Gymnasium raus und du hast eigentlich nicht die geringste Ahnung, wie du eine Steuererklärung machen sollst oder sowas. Also alles, was praktisch ist, wird dir einfach da nicht beigebracht.
Nee. Nee. Ich bin nach der Grundschule auf die Hauptschule empfohlen worden. Mhm. Und im Grunde genommen hätte ich das wahrscheinlich machen sollen. Mhm. Ich kam aber aus einer Familie, wo das nicht ging. Mhm. Und dann musste ich irgendwelche Aufnahmeprüfungen machen und habe ich es aufs Gymnasium geschafft. Aber du, das war eine andere Zeit.
Aber das wäre heute nicht besser, glaube ich. Ich glaube, heute werden die Kinder noch viel mehr gedrängt, dass sie auf die höhere Schule kommen, in Anführungszeichen. Weil ich meine, heute ist ja Hauptschule ist ja gleichbedeutend mit, du bist Versager oder so ungefähr. Also zumindest, wenn du aus so einer Akademikerfamilie kommst oder sowas, dann ist das ja undenkbar.
Dadurch, dass ich im Gymnasium wirklich, ich meine, es ist nicht sozusagen bildlich gemeint, ich war wirklich jedes Jahr versetzungsgefährdet, sozusagen war ich eh der Versager. Mhm. Also.
Aber bist du je tatsächlich durchgefallen dann? Oder war
ja, in der 9. mit vielen, vielen Fünfern.
Bei mir war es in der 8. Ja, aber das ist natürlich auch die kritische Zeit. Dann bist du schon in der Pubertät so richtig schön drin und so. Dann lässt auch noch die Motivation komplett nach. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. War das mit der Schauspielerei da schon irgendwie im Kopf?
Also ich habe gestern im Radio ganz kurz, kennst du Hörbar Rust? Ja. Bettina Rust.
Bettina Rust habe ich schon mal gehört.
Genau, und die macht eine Sendung, ich weiß nicht, wann die mal läuft, aber die heißt Hörbar Rust. Eine Stunde, so eine ähnliche Situation, wie wir hier jetzt hier haben. Mhm. Und man bringt aber so auch 8 Lieder mit, die einen im Leben geprägt haben, mhm, und erzählt dann um diese Lieder auch rum. Und da hat die mit jemandem gesprochen, das fand ich ganz interessant, der Gedanke, dass sie gesagt hat, da ging es darum sozusagen, wenn man ein Leben lebt, kommen immer wieder Erlebnisse und Herausforderungen um die Ecke, und im Rückblick machen viele Dinge Sinn, mhm, und sehen aber auch sehr logisch aus. Aber im aktiven Leben sieht man die Logik oft nicht.
Eigentlich nie, das ist absolute Verwirrung immer. Alles sieht wie Zufall aus in dem Moment.
Ja, aber das ist so interessant, dass wenn man dann zurückguckt, dass man dann so denkt, ah ja, oder auch in so Gesprächen wie jetzt, ja, und dann habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht. Aber wenn man in der Situation ist, steht die Entscheidung an, steht die Herausforderung an, steht die Unsicherheit an, funktioniert und so weiter.
Man ist ja auch immer in so einem Nebel der Unsicherheit, das ist ja auch immer noch dabei, weil man nie so weiß, ist das jetzt richtig oder falsch, und das verklärt die Sinne dann ja auch immer total. Also wirklich merklich die Sinne dann, man sieht irgendwie unscharf und so.
Warum ich das aussage, ist sozusagen Kreuzberg Sound. Ich komme aus einer Familie, wir waren 5 Kinder. Und meine Mutter hat entschieden, dass wir nicht auf die gleichen Schulen gehen sollen. Deswegen war ich der Jüngste mit meinem Zwillingsbruder. Deswegen war unsere Schule am weitesten weg. Deswegen hatte ich den weitesten Schulweg. Und ich habe mich immer auf den Schulweg gefreut, weil ich immer auf dem Schulweg Geschichten fantasiert habe, mir eine Rolle gegeben habe, Rollenspiele im Grunde genommen, Szenen mir vorgestellt habe. Ich war auf der Held und so weiter und so fort. Deswegen sage ich das, im Rückblick checke ich, dass eigentlich damals schon das anfing, was ich heute mache. Mhm. Das wusste ich natürlich als 6-Jähriger nicht. Aber und dann war auch, wir hatten eine ganz tolle Musiklehrerin. Frau Berger-Joos hieß die. Wahrscheinlich übergriffig bis zum geht nicht mehr, was man damals noch nicht so definiert hat. Die hatte einen sehr großen Busen und hat einen auch gerne mal dran gedrückt. Da würde man wahrscheinlich heute das auch anders bewerten. Aber und die hat eine Theater-AG gehabt. Und da habe ich mitgespielt. Und das war so in diesem, wie du gerade gesagt hast, Nebel oder Sumpf an Chemie nicht schaffen, Mathe nicht schaffen, Latein versagen, alles so, war das so plötzlich so ein Lichtblick. Und es war toll. Und Sport.
Und Sport. Sport warst du auch immer gut.
Ja.
Ich war ein absoluter Versager im Sport, bis In der Schule war ich immer scheiße in Sport. Ich habe immer so die Teilnehmermedaillen bekommen. Aber wirklich furchtbar. Und dann...
Ich wusste gar nicht, dass das gibt.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es die gab, aber irgendwie heutzutage gibt es sie bestimmt.
Ja,
aber dann mit 19 habe ich dann irgendwie, da habe ich dann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen mit meinen Freunden. Und dann habe ich auf einmal irgendwie für diese Körperlichkeit überhaupt mal irgendwie Freude daran bekommen. Und seitdem mache ich total viel Sport und habe festgestellt, dass ich gar nicht so schlecht da drin bin, wie ich immer dachte. Aber Schulsport war, ich weiß auch nicht. Ich bin so ein One-Track-Typ, weißt du? Wenn du mir eine Sportart gibst, dann kann ich mich darauf konzentrieren. Aber in jeder Stunde was anderes zu machen, ich glaube, das war für mich das Problem wahrscheinlich. Da habe ich aber überhaupt keinen Spaß dran gehabt. Vor allem habe ich nie Fußball gespielt außerhalb oder sowas. Ich habe nie Mannschaftssportarten gemacht, weil ich war auf 4 verschiedenen Grundschulen allein schon, weil wir immer umgezogen sind. Also hatte ich nie Fußballclubs oder so. Das hat mich da, glaube ich, mal ein bisschen rausgebracht.
Mhm.
Es soll eigentlich nicht um mich gehen, es soll eigentlich um dich gehen.
Wieso?
Mit der Schauspielerei. Es gibt ja einen Teil in deinem Leben, über den ich vor allem auch gern reden möchte, und das war die Zeit im Kloster. Hm. Und das passt eigentlich gut mit dem Osho schon zusammen. Also, das ist auch so eine Thematik, die mich viel beschäftigt, generell. So dieses, der eigene Weg zu, nennen wir es mal Spiritualität irgendwie.
Hm.
Weil ich finde, das ist ja auch ein großer Teil davon, von was man heute bei dir sieht, dieses sehr viel reflektieren über alles, was du tust. Deswegen äußerst du dich auch immer viel zu sehr, nicht zu sehr, viel zu sehr kritischen Themen.
Ja, ich versuch's, also.
Und in dem Kloster warst du ja früh schon, oder? Das war ja dann relativ.
Ich habe ein Jahr Schauspiel studiert in Ulm. In Ulm, ja. Und dann habe ich gedacht,
Moment, warum? In Ulm? Also, kein Fan?
Oh Mann, das war so, keine Ahnung. Ich hab um mir, meine Eltern wollten nie, dass ich diesen Beruf ergreife, den ich ergriffen habe. Und haben deswegen nie, was ich super fair finde, ich habe es auf staatliche Schauspielschulen nie geschafft. Bin deswegen auf private Schauspielschulen gegangen. Und man muss dazu sagen, es gibt in Deutschland sehr viele staatliche Schauspielschulen. Also man kann den Weg der staatlichen Schauspielschule sehr wohl gehen. Mhm. Den habe ich aber nicht geschafft. Deswegen bin ich auf eine private Schauspielschule gegangen und musste Geld verdienen. Und mein Vater, der nie wollte, Jurist, dass ich diesen Beruf ergreife, hat gesagt, aber als ich mich dann durchgesetzt habe, ich gebe dir das gleiche Geld monatlich wie deinen Geschwistern, die Jura studieren zum Beispiel. So.
Toll. Sehr fair.
Super fair, ja. Also ich habe auch da erst viel später begriffen, wie fair das war. Ne? Also,
und weil es ihm wahrscheinlich an Überwindung gekostet hat dann auch.
Ja, weil mein Vater auf eine Art und Weise wahrscheinlich einfach Sorgen gemacht hat, dass das nirgends hinführt.
Klar, wenn alle anderen super stabile Jobs machen.
Ja, und dann der sozusagen der in der Schule schon immer versagt hat, der macht dann auch noch in Anführungsstrichen Kunst. Was zur Hölle so, ne?
Wobei man ja auch sagen muss, das war wahrscheinlich dann die realistischste Chance für dich, wenn du in der Schule schon immer versagt hast, wieder in Anführungszeichen, dass du dann nicht dich weiter mit sowas durchquälst, sondern eher einen anderen Weg einschlägst. Vielleicht hatte das ja auch schon irgendwie
eingesehen. Meine Mutter, die die ist vor einem Jahr gestorben, aber die hat einen guten Humor, deswegen darf ich das jetzt erzählen. Die hat mir, nachdem ich mein Abitur wirklich sehr schlecht bestanden habe und eigentlich auch nur mit Betrug, hat sie mir eine Jobanzeige vom einem Schwimmbad bei uns in Stuttgart hingelegt, die einen Bademeister gesucht haben. Und das war bitter ernst.
Aber hast du das wieder netterweise zurückgeschoben oder hast du es in Erwägung gezogen?
Das weiß ich nicht mehr, aber das weißt du nur so viel zu, wie sie sozusagen eingeschätzt hat, was meine
Fähigkeiten sind.
Capacity war, ja. Oder ist, war. Mhm.
Aber war da dann schon eben der Schauspielweg auch in dem Moment, also gleich als du das Abi gemacht hast, war das schon dein Gedanke dann?
Ja.
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 Und war das auch schon kommuniziert zu deinen Eltern?
Ich glaube, ja. Das kann ich nicht mehr so richtig verorten, wann da was war, aber dieses Job, ja, also das war, glaube ich, ja, es ist interessant. Ich wusste mit 12, dass ich zum, ich wollte mit 12 zum Zirkus und habe mit, also zum, also ich wollte Akrobat werden und habe meine Eltern 1272 geboren, das war 1984, habe ich meine Eltern, wir haben in Stuttgart gelebt, habe ich die dazu gebracht, rauszufinden, wo die international besten Akrobatikschulen sind. Und die waren damals in Budapest, in Ost-Berlin und in Paris. Mhm. Und das war mein totaler Wunsch, zu einer dieser Schulen zu kommen. Und die haben dann aber gesagt, wieder gleiches Thema, wir hören jetzt auch gleich darüber auf zu reden, aber über die Langeweile, wie schlecht ich in der Schule war. Du bist so schlecht in der Schule, wir schicken dich jetzt nicht noch ins Internat, ins Ausland. Aha. Leider, es war total mein Traum. So. Aha. Aber auch da interessant, im Rückblick im Grunde genommen bin ich heute im Zirkus. Halt sozusagen nicht Akrobat, aber irgendwo auch, also in der Abstraktion und reise um die Welt und komme jedes Mal. Ich da habe oft den Gedanken, wenn ich an ein Filmset komme, an ein neues, und dann stehen die Wohnwägen und der Maskenbus und der Kostümbus, die stehen dann so im Kreis. Und dann denke ich, ja, im Grunde genommen ist das meine Vision von 12 Jahren.
Also ich habe es zum Zirkus geschafft.
Ja, es ist total der Zirkus, ja.
Aber ich meine, der eine große Unterschied ist ja, dass wenn du beim Zirkus gelandet wärst, dann hättest du dein Leben lang immer dasselbe gemacht, auch wenn du im Zirkus gewesen wärst. Weil ich meine, du änderst deine Shows nicht so sehr, vor allem nicht so viel, wie du es jetzt machst als Schauspieler. Ist dann auch die Frage, ob dir das nicht zu langweilig geworden wäre.
Vielleicht, ja. Ich kann es nicht wirklich beantworten, weil ich nicht beim Zirkus war. Aber nee.
Also dann hast du ein Jahr, warst du auf der Privatschule?
Dann habe ich da studiert, genau.
Und die hast du eben finanziert dann mit dem Geld von deinem Vater letzten Endes.
Also dir. Und musste eben dazu verdienen und das war gerade mein Aufstöhnen. Und dann habe ich in einem esoterischen Laden Edelsteine verkauft. Mhm. Und das war ein bisschen anstrengend.
Wie stehst du zu diesen Edelsteinen so? Konntest du hinter dem Produkt stehen, ist meine Frage, glaube ich.
Ich konnte und kann hinter dem Produkt stehen, bin aber nicht gutgläubig. Ich bin kein gutgläubiger Mensch oder kein Frömmel. Ich bin nicht fromm oder, also ich bin ein hinterfragender, kritischer Mensch und kann aber trotzdem an solche Dinge annehmen, gutheißen und mich dafür interessieren.
Ich finde, also ich bin auch eher kritisch, würde ich sagen. Ja. Also ich will auch nicht zu kritisch sein. Aber ich glaube, dass das so, also diese Steingeschichten vielleicht eher einen sehr guten Placebo-Effekt haben, der ja auch gut sein kann. Aber mir scheint das ansonsten oft zu einfach. Ich glaube, es bestehen zwischen allen Dingen Interaktionen. Ja? Also ich meine, alles beeinflusst alles. Aber dann zu sagen, wenn du dir den Stein neben das Kopfkissen legst, hast du keine Kopfschmerzen mehr, scheint mir irgendwie ein bisschen zu vereinfacht.
Ich habe letztens jemand gehört, und auch da kann ich nicht mehr sagen, wer das war, aber und der hat gesagt, ich glaube nicht dran, aber ich habe gehört, es soll gut sein.
Das hört man aber häufig tatsächlich.
Finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich glaube nicht dran, aber ich habe gehört, es soll gut sein.
Und die dich gegenseitig Zeit geraubt oder war das so 3 Stunden am Tag in diesem Edelsteinladen stehen und ansonsten konntest du dich auf
so die Schauspielschule? Ja.
Wie läuft denn so eine Schauspielschule? Ich war da ja nie. Sitzt du da in Unterricht oder bist du die ganze Zeit am Schauspielern oder arbeitest du Stücke gemeinsam oder wie funktioniert sowas?
Unterschiedlich, ja. Also, wie gesagt, ich habe immer an privaten Schauspielschulen studiert. Das heißt, Klassen sind kleiner, die Räume sind kleiner. Ich war dann später in Berlin an einer privaten Schauspielschule. Die Räume waren vielleicht so groß wie diese ganzen Räume, in der wir jetzt hier sitzen. Also. Und dann hast du Sprecherziehung. Also klar, es geht darum, sozusagen die unterschiedlichen Tools auszubilden. Stimme, Beweglichkeit und dann eben auch das Fach Schauspiel mein Gott, ich unterrichte mittlerweile selber und mache das sehr, sehr gerne, aber stehe jedes Mal vor dieser Frage, wie kann man das unterrichten? Mhm. Also das finde ich einfach schwer, aber trotzdem macht es mir einen großen, großen Spaß.
Ich stelle mir das ja immer so, also bei den meisten Dingen ist es ja, glaube ich, so, dass man muss von seiner Persönlichkeit her einen Hang zu dem haben, was man machen möchte, ja. Also ich unterhalte mich gern mit Leuten. Mir geht diese Interaktion macht mir Freude, ja. Und du hast gesagt, du saßt im Schulbus und hast in deinem Kopf Dinge gespielt, ja. Aber das ist halt immer die Frage, wie viel kann man, ich glaube, danach kann man halt so Werkzeuge wahrscheinlich mitgeben, oder? Sowas wie du sagst, Sprachsachen und dass man vielleicht auch merkt, was besser funktioniert, was für Arten zu reden irgendwie gut funktionieren. Aber so ein Grundsatz, so eine Affinität zu dem Ding muss, glaube ich, einfach da sein, oder?
Puh.
Ist das die Frage nach dem Talent?
Ich finde, Talent ist so ein Scheißwort.
Ja.
Ich glaube, es ist eher wie früh hat man sich schon damit beschäftigt? Und das ist halt die Frage, ist man dann gut, wenn man sich so früh damit beschäftigt hat? Oder hat man sich damit beschäftigt, weil man halt gut darin ist? Also halt einen Hang dazu hat. Deswegen finde ich, Talent macht immer wenig Sinn.
Also ich finde so, es gibt im Grunde genommen immer meistens keine Regeln. Also weil für alles, was ich jetzt behaupten würde, es jemanden gibt, der das widerlegt. Hm. So, und deswegen habe ich so, ich denke immer so, jeder muss so seinen Weg finden. Und deswegen ist auch, wenn ich unterrichte, sage ich den Studierenden auch immer, es kann sein, dass alles, was ich sage, für euch keine Richtigkeit hat. Und das sage ich nicht, um nicht sofort vorauseilend zu schützen, sondern weil es halt tatsächlich so sein kann.
Gleich mal den Boden unter den Füßen wegziehen.
Ja. Yeah. Aber ich sage zu meinen Studierenden zum Beispiel auch einen der ersten Sätze, den ich oft sage oder manchmal sage, nicht immer, es interessiert keinen, ob ihr Schauspieler, Schauspielerin werdet oder nicht. Genauso wenig, wie es keinen wirklich interessiert, ob ich das mache. Es muss mich selber oder dich, euch interessieren, ob ihr das machen wollt. Ihr seid der Einzige, der sozusagen das verändern könnt. Oder,
Vor allem ist ja eher das Gegenteil. Deine Eltern wollten ja zum Beispiel nicht, dass du es machst. Es ist ja so ein Tagträumer-Ding auch am Anfang. Weil ich meine, Schauspieler, ähnlich wie Rockstar, ist ja, du kannst es halt irgendwie wollen, aber der Platz für die, die davon gut leben können, ist halt sehr gering. Es gibt halt nur wenige davon.
Aber weißt du, ich meine, wir haben kurz vorher, bevor, glaube ich, die Mikros angegangen sind, darüber geredet, dass ich jetzt gerade mein erstes Drehbuch geschrieben habe. Mhm. Und was mich an diesem Prozess, der jetzt relativ kurz ist in meinem Leben, sozusagen wie aus einer Behauptung Realität wird. Also ich setze mich hin und ich sage, ich schreibe ein Drehbuch. Was heißt das? Das heißt, ich sitze an einem Computer und schreibe etwas. Ich könnte jederzeit immer wieder auf Löschen drücken und dann wäre das Dokument weg und die Behauptung, ich schreibe ein Drehbuch, wäre weg. Und dadurch, dass ich plötzlich dieses Drehbuch oder die ersten Fassungen jemandem zum Lesen gebe und der das liest und dann darauf reagiert und plötzlich sozusagen entsteht ein Prozess und plötzlich bekommt was Realität. Aber es hat angefangen mit einer totalen Behauptung. Das finde ich gerade wirklich, bin da noch total am Anfang dieses Prozesses und vielleicht treffen wir uns in 3 Jahren wieder und ich sage, es ist nichts geworden oder sowas. Who knows? I don't know. Aber gerade ist das, finde ich, das finde ich super interessant gerade in der Betrachtung.
Mhm. Aber eigentlich ist ja alles in der Welt so, oder? Ich meine, du hast ja eine Idee, steht am Anfang immer und diese Idee kann realisiert werden oder nicht.
Total, aber so, dass man das so wirklich so sieht, dass, also dass ich kann gerade das wirklich sozusagen wie in so einem, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das so wirklich sozusagen den Prozess sozusagen wirklich beobachten. Und wann kann man das schon mal, weißt du, oder? Mhm.
Weil du halt gleichzeitig, weil dir klar wird, wie wenig greifbar das eigentlich ist. Und dass es eigentlich noch nichts ist und du machst es erst gerade.
Und dadurch, dass ich es einfach mache, wird es aber Realität.
Mhm. Ja, ja. Aber mir geht's ehrlich gesagt, also ich will jetzt nicht zu viel Parallelen da ziehen, aber mir geht's mit diesem, meinem kleinen Podcast-Projekt hier, geht's mir eigentlich ähnlich, weil ich halt auch, ich glaube, das hat aber auch was mit Alter zu tun. Also du bist ziemlich genau 10 Jahre älter als ich. Du bist im Februar geboren, oder?
Ja.
72. Ich bin Januar 82. Mhm. Und so mit 40 oder so ab Mitte 30 vielleicht, ich denke mir immer, man wird so, ab 30 wird man langsam zum Menschen. Ganz langsam. zumindest war es bei mir so.
Weil ich immer, was heißt das?
Das heißt, dass ich mehr, genau das, was du sagst, dass ich mehr auch gesehen habe, was ich mache, während ich es mache, anstatt dass ich es einfach nur gemacht habe.
Mhm.
Weil ich glaube, das ist ja irgendwie das, was uns zu Menschen macht, dass wir nicht einfach nur blind immer laufen, wie ein Labrador, sondern dass wir uns mal fragen, warum laufen wir in die Richtung?
Mhm.
Also nicht, dass das so gut ist, aber es ist, glaube ich, der Unterschied.
Mhm.
Und wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Ich glaube, den Prozess beobachtet. Genau, und so geht es mir jetzt eben auch. Und ich glaube, das ist das Schöne am Älterwerden, dass man da eher vielleicht einmal diesen Abstand bekommt und im Idealfall den Abstand schon hat, während es passiert. Weil was für ein Wunder ist es, das auf einmal beobachten zu können, wie du es gerade machst.
Mhm. Ja.
Das Wort zum Sonntag.
Amen.
Aber lass noch mal kurz zurückgehen. Du warst jetzt ein Jahr lang auf der Schauspielschule im wunderbaren Ulm.
Und dachte, das kann es nicht sein. Das ist derart narzisstisch und selbstbezogen. Das kann nicht mein Ding sein. Und habe eine Sehnsucht gehabt nach was Größerem. Und ein Freund von mir hat gesagt, da gibt's dieses Kloster in Frankreich, da kann man sich für ein paar Tage in so einen Retreat oder ins Schweigen zurückziehen. Tja, und dann habe ich das gemacht. Und als ich...
Du musst mir mal kurz den Ort aussprechen. Ich habe immer nur gelesen. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
Taizé.
Taizé, okay.
Genau. Und als ich dann dort war, dachte ich, ja, das ist es doch eigentlich.
Aber hattest du einen christlichen Hang davor schon? Es war ein christliches Kloster.
Ja.
Aber du wolltest einfach nur den Umstand. Oder die Umstände.
Also ich finde bis heute, dass das Christentum wirklich Werte hat, die mich sehr interessieren und die ich absolut teile und die ich auch für mich lebe. Was leider immer weniger für mich auch mit Kirche zu tun hat. Aber ich habe mich auf dem Niveau, wie ich mich mit Dingen auseinandersetze, für Religion interessiert. Und da hat mich tatsächlich viel angesprochen. Plus dann, was du gerade Umstände genannt hast, in einer Gemeinschaft mit einer Hingabe an ein höheres Ziel als die eigene Verwirklichung. Das hat mich total geflasht, wie würde man jetzt heute sagen, begeistert. Und das wollte ich leben. Also.
Aber auch resultierend aus dem Überdruss, den du hattest von der Schauspielschule dann, oder? Weil das war ja, das, was du da beschreibst, ist das genaue Gegenteil von dem, was du beschreibst, was das davor war. Dieses, dass es sich um dich selber gedreht hat, so narzisstisch.
Ja.
Und dass du dann eben genau das Gegenteil wolltest, dass du für was Höheres dann.
Ja. Das war ist eine ganz tolle Gemeinschaft, die wirklich, was ich viel an der Kirche heute auch kritisieren würde, oder was einfach ist, weil das viele kritisieren, aber das war eine Gemeinschaft, die, ich glaube, jedes Jahr Tabula Rasa gemacht hat finanziell und alles, was sie nicht existenziell zum Leben gebraucht haben, sozusagen aufgelöst haben, verschenkt haben, die in eine Genossenschaft mit den umliegenden Bauern gegangen sind, um nicht sozusagen den Vorteil, dass wir sind 90 Brüder und haben offensichtlich mehr Manpower als eine Bauern-Nachbarschaftsfamilie. Also die haben wirklich im Grunde genommen auf der franziskanischen Idee, die wirklich gelebt. Also das war toll. Also das war oder ist toll. Also und dann ging es aber im Grunde genommen darum, habe ich die Berufung dazu oder nicht? Und dann, also die Berufung von Gott. Und ich habe zu denen gesagt, ich habe die. Und habe dann da sechs Monate mit kleinen Unterbrechungen aber verbracht. Die waren toll, die waren sehr offen. Die haben gesagt, leb hier jetzt erstmal mit anderen Novizen. So, aber die haben immer von Tag eins gesagt, dass sie nicht daran glauben, dass das meine Berufung ist.
Mhm. Aber nochmal, weil du wolltest eigentlich für eine Woche Retreat dahin, oder wie?
Für drei Tage, vier Tage.
Und bist du dann gleich geblieben oder war das dann,
ich bin dann nach Ulm zurück an meine Schauspielschule und habe gesagt,
Ich bin raus,
danke, das war's. Und ich war einer der begabten Schüler oder wo man so sagte, aus dem wird mal was oder so. Also meine Lehrer, die haben gesagt, du bist wahnsinnig, don't do it. War toll, ich habe die Sachen weggegeben, ich hatte nicht viel. Und habe gesagt, fuck you, Ulm.
Aber du, also ich will damit nicht das Commitment schmälern, aber letzten Endes hättest du ja auch einfach wieder zurückkommen können, oder? Ich meine, die fanden dich gut an der Schauspielschule. Also das Risiko, oder auch, dass die dann irgendwie sagen, du schmeißt dein Leben weg, war ja Schwachsinn eigentlich, weil du hättest ja jederzeit auch wieder sagen können, okay, ich komme wieder zurück, oder?
Klar.
Ja.
Ich habe aber auch gar nicht gesagt, dass ich sozusagen ein Risiko eingegangen bin. Also so habe ich das auch nicht betrachtet.
Nee, aber ich meine eher, dass die das ja wahrscheinlich impliziert haben, dass du ein wahnsinniges Risiko, oder dass du eben wirklich was wegschmeißt jetzt gerade. Und du hast es wahrscheinlich anders gesehen. Ich meine, abgesehen davon, dass du einen ganz anderen Weg für dich dann gerade gesehen hast.
Das ist auch echt, also ich meine, Gott sei Dank, ja. Das ist schon mehr als die Hälfte meines Lebens her.
Mhm.
Tja, nach 6 Monaten, wir müssen das jetzt auch nicht, also sagen, nach 6 Monaten haben die dann wirklich gesagt, die Brüder dort haben gesagt, das ist nicht dein Weg.
Und hast du es annehmen können dann?
Das war für mich echt Das war für mich so eines der ersten wirklichen Zurückweisungen in einer Liebesbeziehung. Und da habe ich ganz schön dran zu knabbern gehabt. Und dann bin ich nach Berlin, 93, und habe hier Schauspiel studiert, angefangen wieder, auch wieder an der privaten. Und habe im Osten gewohnt, in der Straße, die heißt heute Danziger Straße, hieß damals noch Dimitrovstraße. Und um die Ecke war eine katholische Gemeinde im Hinterhof, was historisch bedingt ist, dadurch, dass Preußen meistens immer protestantisch war. Waren alle katholischen Kirchen immer oder sind bis heute eher im Hinterhof oder zurück, nicht so präsent wie protestantische Kirchen. Und da war ein Priester, auf den bin ich dann getroffen. Und dann habe ich angefangen, Schauspiel zu studieren und bin von den 3 Jahren, die ich dann hier studiert habe, das erste Jahr jeden Morgen in die Messe gegangen. Mhm. Was aber keiner meiner Mitstudierenden wussten, weil es auch damals wahrscheinlich ein bisschen für Irritation gesorgt hätte. Das war toll, das war irre. Und dann ist auch gut mit dem Kloster. Aber das war ich jeden Morgen, und da war der Priester, der war vielleicht 75 oder 70. 2 Nonnen um die 70, 80. Ein alter Mann um die 80 und ich jeden Morgen. Mhm. War irre. Und dann nach Hause, kurz was gefrühstückt und dann in die Schauspielschule.
Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich glaube, viele Leute verstehen nicht den Unterschied zwischen Kirche und Religion schon mal als erstes.
Und Spiritualität.
Dann, ja, und das ist ja immer so ein bisschen so ein dreckiges Wort schon geworden. Spiritualität ist ja so belastet jetzt. Ja. Das kannst du ja nicht mehr einfach so sagen. Klar. Aber das so eine Religion und Spiritualität hat ja so viele Aspekte. Und eben ein Aspekt ist ja auch Gemeinschaft dann wieder und halt auch mit unterschiedlichen Leuten. Du kannst mit Leuten zu tun haben, die wirklich sehr religiös sind und an diesem Konstrukt eben festhalten und die Kirche gut finden. Oder du kannst eben mit Leuten zusammenleben. Und ich glaube, das hat man vor allem in Klöstern. Oder auch vielleicht mit vor allem auch den Nonnen um die 70 oder wie alt, ja. Die das einfach ihr ganzes Leben gemacht haben, die nicht für dieses Konstrukt da sind, sondern eben für ihre eigene Beziehung zu Gott oder absolut, dieser Idee.
Absolut. Also das war wirklich ein unglaublich starker Moment morgens da. Das war immer um 7. Das war natürlich auch für Berlin sehr früh. Aber ich habe das echt geliebt.
Was hat dich denn nach Berlin verschlagen? Warum bist du nicht zurück nach Ulm?
Oh Gott. Nee, ich glaube, da muss das dann eine größere Stadt sein. So, ja.
Aber bist du direkt aus dem Kloster nach Berlin gegangen? Oder hattest du noch mal eine Zeit in Stuttgart oder so? Nicht mit Eltern oder irgendwas?
Nee.
Weil es ja dann auch aus dem Kloster nach Sodom und Gomorra quasi.
Naja, es ist ja immer noch die Frage, was man hier lebt.
Ja, ja. Aber in erster Linie ist es erstmal das, was es repräsentiert. Und es war ja die große Stadt einfach.
Ja.
Aber bist du auf der Schauspielschule dann gut klargekommen? Da wieder, weil ich meine, warst du da dann auch wieder gleich der Begabte? Wurdest du gleich wieder so wahrgenommen?
Das weiß ich gar nicht mehr, aber...
Dann lass du was anderes fragen. Hast du dich wohlgefühlt da dann gleich?
Wohlgefühlt ist übertrieben. Weißt du, so... An der Schauspielschule zu studieren, eigentlich wollte ich sozusagen an der Schauspielschule, an die Ernst Busch, das ist sozusagen die große Schauspielschule hier in Berlin, oder die UDK, die dann auch ein Renommee gehabt hätten oder sowas. Ne? Und an einer privaten Schauspielschule, die dann in so einem Kreuzberger Hinterhaus ist. Und das ist ehrenwert total, was da geleistet wird von den Lehrern und allem, aber so. Und dann habe ich 3-mal die Woche gekellnert, um wiederum das zu finanzieren. Also es hatte immer so einen Beigeschmack von How do I survive? Also es war auch echt eine anstrengende Zeit, um es mal so zu machen.
Aber es gehört ja irgendwie auch mit dazu. Oder? Ja, das klar, ist so der Schauspielertraum, ja, der Künstlertraum letzten Endes einfach auch.
Traum oder Albtraum? Also
ich glaube aber, das ist ja dasselbe in dem Fall dann.
Klar. Aber sagen wir es mal so, ich bin froh, dass das lange zurückliegt.
Mhm. Welchem Jahr sind wir denn jetzt dann gerade ungefähr? Du bist in Berlin, du bist hier auf der Schauspielschule.
Jetzt ist die Schauspielschule ist zu Ende, ich glaube so 96, 97.
Wie lange ging das dann hier noch?
Drei Jahre.
Ja. Okay. Und dann, wie läuft's dann? Das ist für mich jetzt auch irgendwie so interessant, weil dieses Schauspielerding ist halt für mich, also ich habe einfach keinen Zugang dazu. Deswegen, wie läuft es dann? Ich stelle mir das dann immer so vor, dass man dann halt irgendwie irgendwelche Rollen spielt, alle sind hier zwanghaft versucht, irgendwie reinzukommen, das Künstlerleben, man hat von der Hand in den Mund und dann irgendwann kommt der große Durchbruch.
Das dauert manchmal länger.
Deswegen sage ich irgendwann.
Ich habe in einem italienischen Restaurant gekellnert, Cantamaggio. Viele Berliner werden das kennen. Das war so nach der Wende in Mitte, in der Nähe vom Rosa-Luxemburg-Platz. So, ich würde jetzt so sagen, das erste Restaurant, wo man hingegangen ist. Und das ist in der Nähe von der Volksbühne, einem der großen Theater hier. Und jeden Abend oder oft kamen die Leute, nach den Vorstellungen kamen die Regisseure und Schauspieler, Schauspielerinnen, Regisseurinnen nach den Vorstellungen ins Cantamaggio. Christoph Marthaler und so weiter. Und unter anderem auch, und die habe ich immer bedient. Also ich habe sozusagen, während ich auf der privaten Schauspielschule studiert habe, habe ich abends immer die bedient, die den Traum gelebt haben, den ich irgendwann mal leben wollte. So. Und einmal hat mich ein Schauspieler, Robert Hungerbühler, Schweizer Schauspieler, hat mich gefragt, was machst du eigentlich, wenn du nicht kellnerst? Und dann habe ich gesagt, ich studiere Schauspiel. Und am Samstag habe ich ein Vorspiel. Und dann hat er gesagt, dann komme ich. Und dann ist er gekommen. Und nach dem Vorspiel habe ich den kurz im Foyer getroffen und war aufgeregt. Sommernachtstraum, Lysander habe ich gespielt. Und dann hat er gesagt, also ich gebe das jetzt kurz wieder. Dann habe ich gesagt, was machst du nächste Woche Mittwoch? Und dann habe ich gesagt, das wirst du mir sicher gleich sagen. Und dann hat er gesagt, du spielst in Kiel vor. Und das habe ich dann gemacht, dann habe ich in Kiel vorgespielt. Und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich noch ein bisschen studiert, dann war mein Studium zu Ende. Und einen Monat später kam aus Dresden ein Anruf. Mhm. Sie hätten eine Empfehlung aus Kiel bekommen. Und dann habe ich angefangen, in Dresden Theater zu machen.
Aber das heißt, es war, auch da scheint es ja dann wie ein Zufall, dass er dich gefragt hat, was machst du eigentlich? Hast du selber irgendwie das auch als, den Job da als Chance gesehen, hast du irgendwie gesocialized? Ich kann mir dir super schwer einschätzen. Ich glaube, du kannst bestimmt wahnsinnig gut mit Leuten anbandeln, wenn du willst. Aber ich würde tippen, dass es nicht ganz einfach für dich, also dass es dir nicht natürlich kommt, dass du eher, weißt du, was ich meine? Für mich ist es immer so, ich kann sehr gut socialisen mit Leuten, aber es kostet mich wahnsinnig viel Energie. Deswegen mache ich es nicht immer.
Also ich liebe es zu socialisen, ich liebe Smalltalk.
Ja.
Oder anders gesagt, ich kann das, glaube ich, sehr gut. Mhm. Aber es muss mich interessieren, dass ich es mache. Und ich erinnere mich noch da, ich habe nie in einem Restaurant von den Leuten, die ich bedient habe, wusste keiner, was ich mache. Mhm. Keiner. Ich habe immer eine Distanz zu denen gehalten. Warum, weiß ich jetzt gar nicht. Für mich ist eines der Kriterien, wenn ich einen Menschen neu kennenlerne, wie lange dauert es, bis sie einem eine Frage stellen? Das ist für mich, daran erkenne ich, ob mich jemand interessiert. Und zwar nicht, weil ich was gefragt werde, sondern weil mich interessiert, wie neugierig jemand ist.
Ja, weil interessante Leute sind interessant, interessierte Leute sind interessant, meine ich.
Ja.
Ja.
Also so, und deswegen, wenn mir jemand eine Frage stellt, was machst du, antworte ich sehr gerne, aber ich muss das nicht von mir aus. Mhm. Deswegen liebe ich zum Beispiel dieses, so ein Format, wie wir es jetzt hier haben, weil es ein Gespräch ist und weil man sozusagen, ja. Also ich bin auch so neugierig, dass mir deswegen A, nie langweilig wird und ich manchmal aufpassen muss, dass ich, wenn ich in Gesprächen nicht zu viel frage, also.
Ja. Aber das kenne ich euch. Ich wurde jetzt halt auch ein paar Mal in meinem Leben interviewt, jetzt nicht bei weitem natürlich nicht so häufig wie du, aber ein paar Mal. Und ich habe auch immer das Problem, dass ich irgendwann anfange, dann Fragen zu stellen, obwohl eigentlich ich interviewt werde. Weil man kennt die eigene Geschichte auch, die ist einem selber ja eigentlich langweilig. Ich will ja viel mehr über die andere Person dann wissen, statt meine eigenen Sachen immer abzurattern. Die ersten paar Male fand ich super spannend, interviewt zu werden, weil ich für mich selber auch laut denken konnte, mal über mein Leben. Aber irgendwann war es halt einfach so, okay, so jetzt habe ich es fünfmal erzählt, jetzt ist es wirklich langweilig.
Naja, was ich gelernt habe über die Zeit in Interviews ist, mit einer Situation umzugehen, wenn man nichts Gutes gefragt wird. Also sich unabhängig zu machen vom Gegenüber, was jetzt hier nicht notwendig ist, aber das ist, das musste ich lernen als Schauspieler, um durch Interviews
überleben zu können.
Ja, oder sozusagen die Gedanken mit einzubringen, um die es mir geht, und nicht immer über die Gedanken zu reden, um die es dem anderen geht.
Nicht nur anderen. Den Fragenkatalog abzuarbeiten.
Ja, oder so. Und das habe ich irgendwann gelernt, auch weil ich mich beraten habe lassen, sozusagen.
Ja?
Ja, klar.
Wer berät einen für sowas?
Ich habe irgendwann mal eine ganz tolle Journalistin, Schriftstellerin getroffen, die solche Beratungen unter wie sagt man, macht. Silke Schütze. Und die hat mir immer mal wieder, bis heute berät die mich, wenn Projekte auftauchen, wo ich sage, das wird eine Herausforderung. Was wir jetzt hier haben, ist eine Luxussituation. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange wir schon reden miteinander. Und oft sind ja Gesprächssituationen, Interviewsituationen, man redet, dann wird was verkürzt, dann wird was gedruckt. Hier hörst du jetzt meine Stimme, meinen Tonfall. Du hörst die Geräusche, die ich ums Reden herum mache, kannst dadurch sehr viel mehr einordnen, wie ich was meine. Und so, und das zu lernen, sozusagen on the point. Wenn ich jetzt wüsste, wir machen ein gedrucktes Interview, würde ich ganz anders mit dir reden. Ich würde auf eine Art und Weise fast druckreif reden.
Ja.
So muss ich jetzt hier nicht, weil du es nicht druckst. Aber und da habe ich mit ihr ganz viel gelernt, dass sozusagen auch sich in einem Gespräch die Zeit zu nehmen, zu überlegen, ach, das klingt jetzt alles nicht so besonders, aber als Erfahrung war es besonders.
Also, nee, es ist es auch, weil die ich glaube, jeder, wenn er drüber nachdenkt, wird einem das schon klar, weil Gespräche können ja so unterschiedlich sein. Und so, ich meine, was du ja zum Beispiel auch machst, du nimmst dir ja auch Zeit. Du machst ja auch Pausen. Ja? Und das ist ja auch was, womit man lernen muss, umzugehen. Also der Gesprächspartner muss lernen, damit umzugehen, weil Pausen sind ja für viele Leute unerträglich. Und deswegen muss man selber ja aber auch lernen, dass man die machen darf, weil man ja weiß, dass der andere sich damit schwer tut.
Oder auch in diesem Gespräch gab es Momente, wo ich nichts zu sagen hatte und ich dann merke, dass kurz eine Situation entsteht, wo du eigentlich denkst, vielleicht sagt er jetzt noch was, aber er sagt so. Und das aber auszuhalten, wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich halt nichts zu sagen. Und dadurch, dass wir jetzt dieses Gespräch führen, so wie wir es führen, ist das dann kein Thema. Aber in Interviews kann manchmal Situationen entstehen, wo dann einer vielleicht auch ein bisschen verzweifelt, weil man nichts zu sagen hat.
Es kann ja auch, ich meine, gerade bei Interviews und also ich würde mich selber wirklich nie als Interviewer bezeichnen, aber ich kann mir vorstellen, dass für so richtige Interviewer ist das ja auch das Problem, weil das verändert ja auch die Stimmung da drin. Ja, und das ist ja wirklich, da müssen ja beide dann okay sein mit dieser Stille. Klar. Weil wenn einer von den beiden nicht okay ist, dann fällt deine Mauer runter. Und dann hast du verschissen, ja. Dann hast du wirklich verschissen. Weil dann auf einmal so eine Unsicherheit reinkommt und dann ist es auf einmal kein Gespräch mehr, ja. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es sehr hilfreich ist, wenn da jemand einen quasi beraten kann und auch mal irgendwie sagen kann, hey, so können Gespräche vielleicht auch funktionieren. Oder denk doch mal drüber nach, das so und so zu machen.
Jetzt zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht, der kommt jetzt raus im Sommer, Spätsommer. Servus Papa, See You in Hell heißt der. Da spiele ich Otto Mühl, einen Kommunengründer, Leiter in den 70er, 80ern. Auf das Thema zum Beispiel in dieser Zeit, der kam, weil du vorhin sozusagen, weil wir kurz über Osho geredet haben und sagten, da waren gute Sachen bei. In dieser Otto-Mühl-Kommune, die kam sozusagen aus der Nachkriegsgeneration, neuer Freiheitsgedanke, Kunstfreiheit. ist diese Kommune und auch er als der war auch Künstler, Kunstpädagoge, ist das entstanden, diese Bewegung, und driftete ab in totalen Missbrauch. Und diesen Otto Mühl, den spiele ich in diesem Film. Auf die Pressearbeit für diesen Film bereite ich mich mit Silke Schütze vor, weil ich sage, da muss ich mich in der Reflexion darauf vorbereiten, wie redet man über so ein Thema in einer Zeit, wo es eigentlich nur noch Gut und Böse gibt und alle Schattierungen dazwischen schon als Verrat gelten. Aber ich mich dem verweigere, weil ich sage, es gibt Schattierungen und ich möchte auch über Schattierungen reden und nicht nur über Schwarz und Weiß und Gut und Böse. So. Und um das sozusagen so zu formulieren, ein Beispiel, ganz kurz und dann höre ich auf. Das Boot. Serie, habe ich einen Commander gespielt, einen Kommandanten von einem U-Boot. Treffe ich mich mit Silke Schütze. Und dann passiert es so, dann sagt sie so, okay, du spielst einen Kommandanten von einem U-Boot. Was ist die Geschichte? Welche Geschichte willst du erzählen? Welche Geschichte erzählen wir? Also nicht in dem Film, sondern in der Presse. Und dann ist es so, jetzt erzähle ich so ein bisschen aus dem Zauberkasten, aber das macht nichts. So als Kind Meer, und ich so, als Kind Meer, ich war immer auf Sylt am Meer, weil ich Pseudogrupp hatte und war immer auf Kur auf Sylt. Ah ja, okay, Sylt, Meer, Hafen. Und dann standst du am Hafen, sagt sie. Dann sage ich, ja, genau, dann stand ich am Hafen. Dann waren da immer die Fische, die Schiffe. Und dann sagt sie, die Schiffe. Und dann sage ich, ja, und ich wollte, habe immer diesen Schiffen hinterher geguckt. Und dann sagt sie, ach ja, dann hast du immer den Schiffen hinterher. Und dann wolltest du doch Kapitän werden. Dann sage ich, ja, dann wollte ich Kapitän werden. Und dann sagt sie, und jetzt heute spielst du einen Commander. Sag ich, ja, genau, das war so, als Kind schon so. Ich habe diese Geschichte, wie ich als Kind in Sylt am Hafen stehe und den Schiffen hinterher gucke und vorgestellt habe, dass ich Kommandant werden wollte, eigentlich in jedem Interview gedroppt. Und ich würde sagen, 80% haben sie gedruckt. Ich war auf Sylt, ich war am Hafen, habe ich den Schiffen hinterher geguckt? Maybe. Habe ich gedacht, ich möchte Kommandant werden? Maybe. Aber das passiert, diese Geschichte, die fällt dir vielleicht auch manchen spontan ein. Und es ist jetzt auch nicht so die Welt, die ich erzähle, aber sozusagen nur als kleines Beispiel. Und dann gehst du in ein Interview rein, merkst, jemand ist vielleicht langweilig oder auch nicht oder interessiert. Und dann musst du sozusagen in Schnelligkeit, weil du nicht diese Zeit hast, die wir jetzt hier haben, musst du Geschichten erzählen. Und es geht um Geschichten erzählen. Und dann droppst du so eine Geschichte, zack, zack, zack. Die sind happy, weil es eine gute Geschichte ist. Kann sich jeder vorstellen, der kleine Junge, der am Hafen steht und so weiter.
Und die wollen wir auch alle. Wir brauchen ja Geschichten, damit wir die Sachen einordnen und verstehen können. So. Aber sie ist ja dann auch brillant offensichtlich. Weil es hätte ja auch überall hingehen können. Es hätte auch sein können, du stehst am Hafen und dein Teddy ist ins Wasser gefallen. Und seitdem hast du diese riesen Angst vorm Wasser gehabt. Und jetzt hast du in dieser Serie diese Angst verarbeiten können. Und das war ja völlig offen.
Kann keiner drucken, weil es so komplex ist.
Ja, wieder vereinfachen können.
Check ich, aber ja. Nein, ich, und das ist ganz, also ich liebe das.
Also jetzt erzähl aber nochmal dann, Wie lief das? Du wurdest, das ist ja ein bisschen so diese Hollywood-Story. Du wurdest aufgegriffen in diesem Lokal.
Ich wurde nach Kiel am Teller waschen.
Ja, genau.
Wurde ich gefragt.
Er hat dich erschreckt durch dieses Fenster in der Küche, wie du gerade am Kartoffelschälen warst.
Genau.
Und dann hast du in Kiel das erste gehabt und
Vorsprechen.
Das Vorsprechen.
Und dann habe ich in Dresden angefangen.
Genau, weil die dich eine Empfehlung hatten aus Kiel, war das.
Habe ich in Dresden Theater gemacht, das war 96, 97.
Und wolltest du Theater machen oder wolltest du eigentlich Film machen? Nee, machst du jetzt beides?
Nee, jetzt mache ich nur noch Film.
Nur noch Film?
Ja.
Aber in den letzten Jahren hast du auch Theatersachen, oder? Ich habe nur deinen Wikipedia-Eintrag gelesen, um ganz ehrlich zu sein.
Aber dann ist, also.
Und ich weiß es nicht mehr ganz genau, es sind zu viele Sachen drin.
Nee, seit 2008 spiele ich kein Theater mehr.
Okay.
Also ich habe noch einen Soloabend, den ich sozusagen in my pocket mit mir führe, das ist, was ein Soloabend ausmacht. Ich bin allein auf der Bühne und den habe ich das letzte Mal in Afghanistan gespielt vor deutschen Soldaten und habe das auch gerade wieder vor. Dadurch, dass ich relativ viel im Ausland arbeite und das deutsche Theatersystem ein einmaliges auf der ganzen Welt ist, weil es ein Repertoire-Theatersystem ist. Das heißt, wenn ich in einem Theater auch nur ein Stück habe, wird das eventuell in einem Monat verteilt über den Monat 3-4 Mal gespielt. Mhm. Das heißt, wenn ich im Ausland drehe, müsste ich der Produktion sagen, übrigens bin ich 3-4 Mal die Woche, im Monat, muss ich nach Berlin.
Das ist nicht vereinbar.
Das ist nicht vereinbar und das angelsächsische Theatersystem ist en suite. Das heißt, wenn Schauspieler dort Theater machen, dann proben die 4-5 Wochen, spielen 2 Wochen, wenn es super erfolgreich ist, spielen sie nochmal 2 Wochen, dann war das. Das heißt, sie sind geblockt für 2 Monate und dann können die wieder drehen. So. Das heißt sozusagen, es ist viel einfacher. Es ist eigentlich ein Planungssystem. Und das ist in so. Und wenn man in Deutschland viel dreht, dann kennen die das und dann spielt man halt abends in München und dreht tagsüber in Hamburg oder so, sag ich jetzt mal. Aber das ist mit meinem Leben relativ, so wie ich meinen Beruf jetzt lebe, ist es nicht kompatibel. Aber ich habe am Theater, ich war die letzten 5 Jahre in Hannover am Ensemble und habe da eine ganz tolle Zeit gehabt und bin da glücklich gegangen.
Aber das heißt, das deutsche Filmsystem hat sich angepasst an das deutsche Theatersystem letzten Endes und es ist aber nicht vereinbar mit irgendeinem anderen englischen, amerikanischen System, oder wie?
Nicht wirklich, also sozusagen, ja.
Weil das ist ja, dann hätte man auch denken können, dass das deutsche Theater sich vielleicht irgendwann anpasst, weil das ja auch schwierig ist dann.
Gott sei Dank ist das nicht passiert, also wir haben wirklich ein unglaubliches Theatersystem, was historisch auch bedingt ist, dadurch, dass wir in der nie so wirklich zentralisiertes Land waren wie jetzt Frankreich oder England oder ja, das sind jetzt erstmal die Länder, die einfach, wo sozusagen ein Großteil der Kultur in Paris oder in London geballt ist. Das hat sich auch alles geändert, aber erstmal historisch gesehen sozusagen dadurch, dass
aus den Ländern wie Frankreich hat sich das erst in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich wirklich geändert, oder? Also, wenn überhaupt.
Da weiß ich jetzt, also so, weiß ich zu wenig, aber sozusagen in Deutschland waren einfach, keine Ahnung, wie viele Königreiche und jedes kleine Königreich hat auf Kultur gesetzt auch. Und deswegen haben wir bis heute in jeder Stadt, in jeder etwas größeren Stadt eine Oper oder zwei Opernhäuser oder Theater und so weiter. Also. Mhm. Und das gibt's sonst nicht. Also auch, dass ein Kulturtheatersystem so subventioniert ist wie in Deutschland, ist einmalig. Also sicher gibt es noch andere Länder, wo das ist, aber nicht so viele.
Aber sag noch mal kurz, du wolltest Theater oder du wolltest eigentlich Film?
Ja, das war eine andere Zeit. Wir reden über 96, da war sozusagen Fernsehen, Film schon, aber Fernsehen war jetzt sozusagen, hat man nicht wirklich gemacht. Mhm. Hatte keinen guten Ruf. Und ich wollte Theater. Und habe das auch, ich hab das auch wirklich erstens gebraucht und auch geliebt, diese Probenzeiten. Hatte das große Glück, wirklich mit vielen tollen Regisseurinnen und Regisseuren zu arbeiten. Wirklich großes Glück gehabt. Und ja.
Aber ich finde es immer spannend, dass wenn Leute Theater und Film oder Fernsehen machen, weil ich stelle mir das vor wie zwei völlig unterschiedliche Jobs. Theater hat für mich sowas, also ich könnte mir absolut vorstellen, zu Schauspielern in einem Film oder einer Serie, so wie ich das mir vorstelle, den Prozess. Aber Theater könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hm. Ich stelle mir so viel mehr Druck vor, so viel mehr, weil du so ganz anders agieren musst und auch am Stück und all sowas. Und, aber wie war für dich dann der Umstieg dann auch später? Ich meine, wir springen jetzt ein bisschen, aber wie war dann für dich der Umstieg zum Film? War das dann, wurde es dann langweilig oder war das einfach nur eine neue Herausforderung?
Also langweilig überhaupt nicht, bis heute nicht. Weniger Druck überhaupt nicht.
Nee.
Ich würde sagen, es ist es ist der gleiche Beruf. Man benutzt doch das gleiche Handwerk, aber man benutzt es anders. Mhm. Also ich spiele natürlich anders, wenn ich jetzt in Salzburg vor 2000 Leuten auf einer Freilichtbühne spiele, um jetzt ins Extrem zu gehen, wie wenn ich einen Dreh habe und eine Kamera einen halben Meter von mir weg ist. Aber, und für mich, und da kann ich nur für mich sprechen, für mich war diese Entwicklung von Theater und unterschiedlichste Formen von Theater zum Film zu gehen, das war die richtige Entwicklung im Sinne des groß ausspielen Könnens und dann jetzt sozusagen mit der Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, in eine Reduktion zu gehen.
Für mich mal ein bisschen durch die, ich habe von Theater überhaupt keine Ahnung. Ja. Fühle mich mal so ein bisschen, wie dein Weg dann so lief. Ja. Weil ich meine, du hast ein doch, erhebliches Maß an Erfolg dran gewonnen.
Alles relativ, aber.
Alles relativ, aber ja. Sagen wir es einfach mal so. Und ich finde, da ist es ja auch wieder, da könnte man ja auch sagen, wie du es vorhin mit dem Drehbuch hattest, da siehst du jetzt den Prozess, aber hast du damals auch gesehen, was du da erschaffst und was passiert, oder bist du damals einfach so durchgekommen?
Es war ein Wahnsinnskampf. Also, ich habe Leute kennengelernt, Regisseure kennengelernt. Christian Stückel habe ich kennengelernt, relativ früh als Regisseur, der mich mitgenommen hat an verschiedene Häuser. Dann habe ich eine Regisseurin, Sandra Strunz, kennengelernt, die hat mich mitgenommen. Ich wollte an Häuser, habe aber keine Verträge angeboten bekommen. Das heißt, ich habe immer so an jedem Haus in Frankfurt, in Stuttgart, in Hamburg, Entschuldigung, mal ein Stück gemacht, dann noch ein Stück gemacht, dann zwischendurch wieder in Berlin. Zu der Zeit war Berlin noch so günstig, dass man hier eine Wohnung halten konnte, was natürlich angenehm war als Basis. Dann habe ich in Wien ein Stück gemacht, habe mit Regisseurin gearbeitet, dann habe ich in Zürich ein Stück gemacht, dann habe ich da und so weiter. Und irgendwann habe ich nach 5 Jahren Rumreiserei oder ja, habe ich dann ein Festangebot bekommen in Hannover. Und das war dann 5 Jahre lang wirklich eine tolle Zeit.
Und da hattest du aber auch wirklich drauf hingearbeitet, weil du hast ja gesagt, du wolltest an Häuser eigentlich.
Ja. Mhm.
Aber woran lag das, meinst du, dass du davor keine Angebote bekommen hast, Schienhäuser? Warst du der falsche Typ Schauspieler dafür? Oder?
Keine Ahnung.
Weil ich meine, du wurdest ja gebucht. Ich meine, es war ja nicht so, als hättest du keine Jobs gehabt.
Ich kann es dir echt nicht beantworten. Also vielleicht habe ich mich auch nicht richtig artikuliert oder keine Ahnung. Mein Weg war nie ein schneller, aber immer ein kontinuierlicher und in die richtige Richtung. Mhm. Das versuche ich auch immer zu beobachten. Stimmt die Richtung? Für mich stimmt manchmal das Tempo nicht, weil ich ungeduldig bin und hungrig. Aber die Richtung stimmt eigentlich immer.
Ja. Aber das ist ja auch viel angenehmer eigentlich langfristig, weil man eben auch mal sagen kann, auch mal merkt, wenn es in die falsche Richtung geht. Ich finde ja immer, am allergefährlichsten sind diese schnellen Erfolge, wo man sich darauf einlässt dann, weil es ist so toll und es ist irgendwie der Rush und so. Und dann merkt man auf einmal ein Jahr später, fuck, das ist überhaupt nicht, wo ich hin wollte. Ja. Aber du bist jetzt schon das Jahr in die Richtung geprescht und hast deine eigene Arbeit da reingesteckt und wirst halt auch so wahrgenommen. Und das ist ja dann voll schwierig. Ich finde es ja viel angenehmer, wenn du zwischendrin mal sagen kannst, okay, einmal kurz umschauen, links, rechts, okay, ist das, wo ich sein will überhaupt? Hm. Und ansonsten habe ich jetzt wenigstens die Chance, da noch was zu verändern.
Ich überlege gerade, ob das stimmt, dass bei mir die Richtung immer gestimmt hat, aber lass ich jetzt mal so stehen.
Ah, dankeschön. Und in Hannover warst du 5 Jahre lang dann?
Ja.
Ist das so eine übliche Zeit für Schauspieler, dass sie mit einem Haus verwandelt sind?
Ja, würde ich. Boah, das hängt immer davon ab. Dadurch, dass ich Leute, die Kinder haben, wo dann auch plötzlich Beziehungen entstehen in Ensemble oder in einer Stadt, die bleiben natürlich dann länger und haben eine andere Möglichkeit der Freiheit zu sagen, ich gehe jetzt oder so. Ne? Ich habe dann irgendwann gemerkt, nach 5 Jahren, dann war ich, keine Ahnung, ich glaube, ich war so 32 oder so.
Bist du nach Hannover gezogen dafür dann und hast die Wohnung hier nur behalten oder bist du gependelt?
Nee, pendeln ging nicht. Aber dort ein Zimmer, hier ein Zimmer. Mhm. Ja, und dann war Hannover beendet und ich habe mich mehr oder weniger für einen Film entschieden. Mhm.
Aber gab es da dann auch Angebote oder hast du gesagt, ich model das jetzt um?
Im Theater ist es so, dass du, wenn du einen Festvertrag hast, den ich hatte, der immer geht, ich glaube, das ist jetzt schon so lange her, ich glaube, der geht immer von August bis August. Und wenn ich jetzt einen Vertrag hätte von August bis August und ich sozusagen August 22 kündigen will, muss ich das Oktober 21 dem Theater mitteilen. Mhm. Ich glaube, es gibt dann sogar die Regel, bis Anfang Oktober 21 muss ich das dem Theater mitteilen. Nee, bis Anfang Oktober 21 muss das Theater mir es mitteilen und bis Ende Oktober 21 muss ich es dem Theater mitteilen.
Also die haben eine Kündigungsfrist von 12 Monaten, du von 11 Monaten oder
sowas. Sowas, ja, in der Richtung. Das ist, glaube ich, sogar so gestrickt, dass sozusagen es kann sein, dass ich jetzt komplett einen Bullshit rede, weil es zu lange her ist. Ich glaube also sozusagen, das Theater muss dir vorher, whatever, ein Jahr lang.
Okay.
Und ich habe Oktober 2006, glaube ich, habe ich gekündigt, ohne zu wissen, was kommt. November 2006 kam die Casting-Anfrage für Casino Royale. Mhm. Ende, dann ging der Prozess und ich habe damals 5 Hauptrollen gespielt in Hannover. Dann wurde mir irgendwann signalisiert, dass die Interesse hätten, aber mir bis Ende Dezember erst zu- oder absagen können. Dann bin ich zu meinem Intendanten gegangen. Ich mache das jetzt lang, die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Bis Ende Dezember haben sie gesagt, sagen Sie mir zu oder ab. Dann bin ich zu meinem Intendanten gegangen, Mitte November, und habe gesagt, es gibt diese Möglichkeit. Dann hat er gesagt, du hast so viel für dieses Ensemble getan. Ich lege dir jetzt keine Steine in den Weg. Ich muss es nur bis Mitte Dezember wissen. Bis Mitte Dezember hatte ich keine Antwort. Mitte Dezember bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, es hat geklappt.
Mit dem für den Casino Royale dann, ja, oder was?
Okay. Ohne zu wissen, ob es geklappt hat. Der hat angefangen zu planen, mich aus den Stücken rauszunehmen, die Stücke umzubesetzen. Und Ende Januar habe ich die Zusage bekommen für Casino Royale.
Okay. Und war das?
Und ich musste sozusagen ab Ende Januar, nee, ab Februar oder sowas, war ich sozusagen dann aus dem Theater draußen. Mhm. Das heißt, ich habe ab Mitte Dezember bis zur Zusage Ende Januar mit diesem Bluff gelebt, den ich dem Intendanten gesagt habe. Mhm. Und hab mir keine Gedanken gemacht, was mache ich, wenn. Wahrscheinlich hätte ich dann irgendeine Geschichte erfunden. Mhm.
Aber war das Casino Royale-Ding, war das, weil ich finde, das war eine relativ kleine Rolle, ja. Also es war eigentlich eine sehr kleine Rolle, wenn man mal ehrlich ist. Hattest du überhaupt Sprech, hattest du überhaupt Zeilen?
Ganz wenig.
Und es ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber war das auch so gut bezahlt, dass du darauf dann die Entscheidung legen wolltest? Also ich meine, dass du gesagt hast, okay, wenn ich das kriege, dann gehe ich vom Theater weg.
Nee, die Entscheidung habe ich vorher getroffen.
Ja.
Ich habe im Oktober die Entscheidung getroffen, vom Theater wegzugehen. Ja. Und im November hat dieser Prozess mit Casino Royale angefangen. Und wie du gesagt hast, die Rolle war so klein, dass danach im Grunde genommen keiner gesagt hat, oh mein Gott, was ist das für ein Schauspieler? Es hat sich nur was in Bezug auf eine Aufmerksamkeit medial in Deutschland geändert.
Die Visibility, wie man so schön sagt.
Das war das Einzige, was sich wirklich geändert hat. Mhm. Meine Rolle war tatsächlich, ich habe vorher am Theater Richard den Dritten Carlos.
Ja, eben.
Don Carlos gespielt und so weiter. Nee, was an der Erfahrung toll war, und dann muss man auch nicht mehr über Casino Royale reden. Was der Erfahrung toll war, war sozusagen, dass du musst dir das so vorstellen, das ist sozusagen eines der renommiertesten Projekte, kommerziellen Projekte dieser Welt. Und jeder, der da mitwirkt, ist überqualifiziert. Jede Garderobiere ist top ausgebildete Schneiderin. Jeder ist überqualifiziert und du arbeitest auf einem Niveau mit Leuten zusammen. Und ich kam vom Theater und hatte plötzlich für 6 Monate einen Einblick in ein solches Filmprojekt und habe so viel gelernt vom Zugucken. Natürlich war das auf eine Art und Weise dann danach zäh, immer wieder mit diesem Image sich auseinandersetzen zu müssen. Aber da glaube ich, ist mir das mittlerweile gelungen, mich davon unabhängig zu machen und zu lösen und zu sagen.
Sicher, das ist auch wirklich eine halbe Ewigkeit her, muss man auch wieder sagen. Wann war der 2000?
Naja, gut, aber guck mal, wir reden jetzt hier, wir reden über Kloster, das ist eine halbe Ewigkeit her.
Alles eine halbe Ewigkeit. Ja. Aber ich meine auch nur, ich meine, das wird immer wieder auftauchen, genauso wie das Kloster ja auch was ist. Ich meine, das ist ja auch wieder eine gute Geschichte, ja. Ich meine, aber das gehört ja auch alles zusammen. Das sind alles Teile von einer guten Geschichte, genauso wie du dir überlegst, ich stand am Meer auf Sylt. Ja. Es ist dann ja auch, ich war im Kloster, ich war bei Casino Royale, ich war davor 5 Jahre im Theater. Es ist ja auch alles, wenn man das richtig präsentiert, das ist ja auch einfach eine schöne, schlüssige, spannende Geschichte. Wie du sagst, im Rückblick macht alles Sinn.
Ja.
Und deswegen will man das ja auch nicht aufgeben. Ich meine, es gibt bestimmt Zeiten, kann ich mir vorstellen, wo es dir wahnsinnig auf den Sack geht. Casino Royale ist alles, was du bist wahrscheinlich dann. Obwohl du davor diese ganzen großen Rollen am Theater gespielt hast, oder?
Genau, und dann ist ein Prozess, dass man sagt, okay, das gehört jetzt dazu. Es ist auch so ein bisschen naiv, sich auf eines der größten kommerziellen Projekte der Welt einzulassen und dann überrascht davon zu sein, dass das sozusagen kommerziell und groß ist. Also so. Mhm.
Was waren denn dann die nächsten Filmrollen, die kamen?
Dann sofort an einem Debüt-Studentenfilm an der Filmakademie Ludwigsburg. Also Und das war immer mein Interesse, sozusagen ganz viel mit auch Jungen zu arbeiten, Studierenden zu arbeiten. War ja selber noch sehr, sehr jung damals. Dann habe ich eine Serie versucht, die damals gescheitert ist, viel zu früh. Und dann habe ich angefangen, mich fürs Ausland zu interessieren. Habe mir eine Agentur in Frankreich gesucht. Dann habe ich in Brasilien gedreht, in Israel. Also so bin ich dann so meinen Weg gegangen und habe,
Aber wie, ich meine, es gibt natürlich immer Castings, ist mir klar. Aber muss man da immer wahnsinnig proaktiv sein oder kamen die Sachen dann auch eher auf dich zu? Auch in Brasilien und weiß der Teufel was?
Über Castings.
Über
Castingprozesse.
Aber das heißt, man bewirbt sich da quasi. Es ist quasi ausgeschrieben und man sagt,
du hast eine Agentur.
Ja.
Und die repräsentiert dich.
Klar.
Mal mehr aktiv, mal weniger aktiv. Das weiß man auch immer nicht so richtig. Genau. Ich hatte zeitweise 4 Agenturen, eine in Paris, eine in Los Angeles, eine in London und eine in Berlin. Und mittlerweile habe ich nur noch 2, um es zu konzentrieren. Und auch, weil der Markt internationaler geworden ist. Und so, jetzt habe ich eine Agentur in London und eine in Deutschland.
Und die können einfach größer.
Die miteinander auch arbeiten und die sozusagen im Grunde genommen für mich den Weltmarkt versuchen abzudecken.
Mhm. Und wir überspringen zwar jetzt dann einen ganzen Haufen, aber jetzt hast du ja schon gesagt, du schreibst jetzt am Drehbuch. Mhm. Ja? Und nimmst du deswegen weniger Jobs an dann? Schauspieljobs oder gar keine an gerade?
Nein, das ist
Also läuft es parallel, meine ich?
Ja, genau, es läuft parallel.
Läuft schon parallel.
Ja, genau.
Mhm. Okay. Und ist das echt? Du schauspielerst und du kriegst Einblicke natürlich dann in alle anderen. Ich meine, du kriegst mit, was die Schneiderin macht und was der Regisseur macht. Und wie viel Kontakt hat man mit den Drehbuchautoren an so einem Set? Sind die da noch überhaupt da oder übergeben die das normalerweise und dann?
Das ist auch unterschiedlich in Deutschland und im Angelsächsischen. Im Angelsächsischen ist der Stellenwert des Drehbuchautors höher als in Deutschland.
Mhm.
Du hast natürlich Kontakt mit dem Drehbuchautor, der Drehbuchautorin durch das Script die ganze Zeit, durch den Prozess, was verändert man nicht.
Direkten Kontakt dann auch, dass man da nochmal drüber redet dann.
Manchmal, wenn die noch präsent sind. Mhm. Irgendwann in Deutschland ist es so, dass dann sozusagen das Skript irgendwann auch in eine Fassung der Regie geht. Das heißt, die Regie übernimmt, es gibt auch den Begriff der Regie, die Regiefassung. Dann redet man mit der Regie über Veränderungen. So. Das ist im Angelsächsischen meist auch anders. Also sozusagen wirklich der Scriptwriter immer noch präsent auch. Es gibt sogar noch einen Beruf, den wir im Deutschen immer mehr jetzt haben, aber noch nicht wirklich Showrunner.
Mhm.
Jemand, der sozusagen Serien als inhaltlich begleitet, als Schnittstelle zwischen Produktion und Drehbuchautoren und Schauspielern, Showrunner.
Was ist da die konkrete Aufgabe dann von dem? Dass der schaut, dass das schlüssig bleibt oder?
Showrunner ist im Grunde genommen inhaltlich der Boss.
Mhm. Also dass das immer noch
der Sinn sozusagen macht. Inhaltlich steht der über allem.
Okay. Also damit nicht dann der Regisseur sagen kann, ich mache es jetzt so und am Ende merkt man, es passt eigentlich überhaupt nicht mit der Intention des Drehbuchs zusammen.
Zum Beispiel.
Okay. Was meinst du, wie weit bist du noch entfernt von der Fertigstellung?
Von meinem Buch?
Mhm.
Von dem Buch oder von dem Film?
Nee, von dem Buch erstmal.
Also ich habe gestern Abend eine Fassung wieder beendet und ich glaube, ich komme ziemlich nah.
Okay. Und gibt es da andere Instanzen? Hast du dann irgendwie noch einen Editor oder sowas, durch den das irgendwie läuft, der sich das noch anschaut? Oder bist du wirklich...
Also weil ich so ein Honk bin in Bezug auf Word und teilweise es nicht mal schaffe... Whatever. Ich schaffe es nicht, in einem Format zu schreiben, dass man sagt, das sieht jetzt aus wie ein Drehbuch. Das heißt, ich tippe das in Word und dann schicke ich das einem dramaturgischen Berater, der mich inhaltlich auch berät, aber auch so nett ist, das zu formatieren.
Okay. Das ist mehr eine Sonderleistung, die er für dich macht, ja, das Formatieren.
Ja, ich glaube, es fällt ihm leicht.
Ja, ja.
Also, ja, das ist, ich kann das einfach nicht.
Ja, ja.
Aber Und da habe ich jemanden und dann arbeite ich auch noch mit einem Script Advisor zusammen, der mich auch sozusagen, aber punktuell immer wieder, der jetzt sozusagen die Fassung kriegt und dann treffe ich den neuen nächste Woche, um einfach sein Feedback so.
Was macht der jetzt wiederum? Also unter welchem Gesichtspunkt schaut der sich das dann an? Dass das irgendwie fließt? Oder?
Der spiegelt, im Grunde genommen spiegelt der mir, was er liest. Mhm. Also das ist ein ganz interessanter Prozess, dass der sozusagen, wenn ich den treffe, erzählt er mir eigentlich immer das Drehbuch von Anfang an.
Okay.
Und ich höre ihm zu und ich merke immer genau, jetzt stimmt was für mich nicht.
Mhm.
Ja. Und dann steht jetzt der Prozess an, sozusagen eine Produktion zu finden, Geld zu finden. Aber ich bin guter Dinge.
Also, sehr gut. Ja. Also das heißt, du gehst, wie safe ist es, dass man das Ding tatsächlich produziert bekommt dann? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Es gibt mal wieder keine Garantien, nehme ich an. Aber du bist guter Dinge, dass das Ding produziert wird. Hast du schon, man baut ja ein Netzwerk auf, ja? Netzwerk, eins von den schönen Worten. Hast du schon Leute, wo du denkst, okay, das ist vielleicht, sind die Leute, mit denen ich das machen werde?
Ja. Die habe ich schon.
Also das ist ja eh ein guter Schritt, oder?
Das ist noch nicht sicher, aber ich glaube, das ist ganz komisch. Ich glaube nicht, dass es produziert wird. Ich weiß, dass es produziert wird. Kann ich einfach so stehen lassen. Mag vermessen sein, aber.
Ich bin mega gespannt, was es wird. Aber das ist das, womit du dich jetzt gerade hauptsächlich beschäftigst.
Ich habe Anfang des Januars habe ich schon in Irland gedreht, in Nordirland.
Ja.
Mein erstes Mal Comedy gemacht.
Das erste Mal?
Ja.
Und wie lief's?
Also,
oder wie hat's dir gefallen?
Nicht wirklich das erste Mal. Ich habe auch schon mal in Deutschland, aber es war toll. Es war Dylan Moran.
Ja. Ah, brillant.
Black Books.
Und der schreibt auch.
Also der hat das geschrieben.
Ich kenne nur die Stand-Up-Sachen von ihm.
Ja, genau. Der hat das geschrieben und hat auch, wir waren vier Schauspieler, Schauspielerinnen. Wir haben im Grunde genommen zwei Paare. Er hat zwei heterosexuelle Paare. Er hat ein Paar gespielt, den Mann von einem Paar gespielt und ich der Mann von dem anderen Paar.
Mhm.
Und habe ich einen deutschen Meditationsguru gespielt.
Mhm. Du kriegst diese intensiven Rollen, diese Intense-Leute kriegst du halt immer, oder?
Ja. Nein, aber das war toll und ich war so stolz, als ich den sehr liebe.
Der ist brillant, der ist absolut brillant. Einer der lustigsten Menschen auf der ganzen. Also lustig klingt so lächerlich, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß sehr gut,
so
was du
böse
meinst.
Und so.
Ich hatte so eine tolle Zeit.
Aha.
Das war mein erstes Projekt dieses Jahr. So.
Mhm. Ja. Guter Start, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Ja, und dann kommt jetzt im Sommer dieser andere Meditationsguru, der Otto Mühl, Servus Papa, der kommt raus.
Der aber dann in genau die andere Richtung geht, viel sehr, sehr ernst, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Sehr.
Ja.
Das ist mein Guru-Jahr.
Meinst du, die Leute bringen das zusammen, dass das dein Guru-Jahr ist? Oder meinst du, das geht eh in so unterschiedliche Richtungen, dass das...
Das wird mein Job sein, das zusammenzubringen.
Ja, aber das willst du dann auch. Willst du? Weil ich meine, die Dinger sind ja so unterschiedlich dann, wenn das
eigentlich. Ja, aber das ist trotzdem, das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, dass man sagt, hier spiele ich in einem deutschen Kinofilm einen Kommunenleiter und da spiele ich in der BBC 4 Miniseries einen deutschen Guru, Meditationsguru. Klar, das ist eine Geschichte.
Mhm.
Im Grunde genommen das war toll. Ich war wirklich nervös, als ich da zum Set bin. Ich habe gedacht, oh Gott, wie ist man komisch, wie ist man komisch, wie ist man komisch? Und mir ist keine Antwort eingefallen. Und dann war im Gespräch mit Dylan Moran, hieß es immer, just do nothing. Was auch immer das heißt. Das so. Und dann irgendwie hat es funktioniert und es hat so Spaß gemacht.
Das glaube ich. Das ist auch, jetzt wirklich einer meiner Lieblings.
Ach, das freut mich.
Stand-up-Leute. Muss ich sagen, weil er halt einfach, was ich an Comedians immer gut finde, ist, weil ich finde, das sollte ja eigentlich so dieser, die Aufgabe von einem Comedian sollte ja eigentlich die sein von diesem Court Jester früher, von dem Hofnarren letzten Endes, dass du die eine Person bist, die die Sachen aussprechen darf, die sonst niemand aussprechen darf, um damals eben dem König einen Spiegel vorzuhalten und heute aber auch der gesamten Gesellschaft. Deswegen mag ich halt Leute wie Aziz Ansari oder Dave Chappelle natürlich, oder Dylan Moran, weil es halt einfach Dinge sind, die könntest du, wenn sie anders gesagt werden, nicht schlucken.
Mhm.
Und sie verpacken sie aber halt auf eine Art, dass sie mal endlich ins Rampenlicht gebracht werden können. warte ich, ob du noch was sagen willst. Weil ansonsten würde ich es hier, glaube ich, jetzt erstmal stehen lassen. Wir haben recht ausführlich über deine ersten Jahre gesprochen und dann sind wir ziemlich drüber gebügelt über vieles anderes. Aber ich finde, wir haben zumindest habe ich das Gefühl, ich habe jetzt so ein bisschen den Weg grob verstanden, erstmal bis heute. Und alles Weitere machen wir vielleicht irgendwann anders nochmal.
Gerne.
Cool.
Vielen Dank.
Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Und nachdem Clemens ja auch nicht in die übliche Schublade von bildender Kunst und Design fällt, aus der die meisten meiner Gäste kommen, fallen auch diese drei Tipps etwas aus dem üblichen Programm heraus. Letztes Jahr traf ich einen wahrhaften Popstar, Mark Forster. Allerdings waren die Umstände etwas kurios, denn bis dahin war ich wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland, der nicht wusste, wer Mark Forster eigentlich ist. Ich lernte ihn also ganz frisch kennen in Folge 43. Im Sommer sprach ich dann mit Christoph Arment, dem Editorial Director des Zeitmagazins, über unsere geteilte Liebe zum Medium Podcast und über seine sehr, sehr vielen Projekte. Das war Folge 38. Und dann war da noch das Gespräch mit einem der erfolgreichsten deutschen Opernregisseure, Klaus Gut. Auf Klaus wäre ich vielleicht nie gekommen, wenn nicht eins seiner Kinder zufälligerweise mit meinem Patenkind in den Kindergarten geht. Das Gespräch mit Klaus findest du in Folge 51 im Archiv. Nächste Woche bin ich dann wieder deutlich näher an unserem Kernthema dran, denn da spreche ich mit einem der bekanntesten Namen der deutschen Werbeszene, der zwar mittlerweile nicht mehr aktiv ist, aber nun mit über 70 Jahren daran arbeitet, in der Kunstwelt Fuß zu fassen. Aber in der Zwischenzeit kannst du noch den Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen 5 Tipps ohne Inhalt von jeweils einem Gast und mir. Den gibt's auf ohneinhalt.substack.com. Den Link findest du in den Shownotes und auf der Website. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohneinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mireille, Jean-Remy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.